Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir haben uns am vergangenen Sonntag mit einigen Versen aus dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Philadelphia befasst. Heute kommen wir zu Teil 2. Ich lese aber noch einmal das ganze Sendschreiben. Offenbarung Kapitel 3. Von Vers 7 an. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt, und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott, und meinen Namen, den Neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Gemeinde zu Philadelphia war eine vorbildliche Gemeinde. Sie erhält von unserem Herrn Jesus Christus ausschließlich Lob. Die Aufforderung zu überwinden besteht bei ihr darin, das festzuhalten, was sie hatte, das festzuhalten, was der Herr ihr bisher gegeben hatte. Wir haben am vergangenen Sonntag gehört, dass diese Gemeinde eine kleine Kraft hatte. Du hast eine kleine Kraft, so heißt es hier. Das heißt, sie war in der Gesellschaft nicht besonders einflussreich. Wollte es vielleicht auch gar nicht sein. Es ging auf jeden Fall nicht nach dem Motto, schaut, wir als Gemeinde Jesu haben schließlich auch etwas zu bieten, was auf die Welt Eindruck macht, was der Welt imponiert. Gläubige Fußballer, besonders intelligente Leute im Raum der Wissenschaft, vielleicht sogar gewisse Popstars, die sich zu Jesus bekennen. Das alles oder Ähnliches gab es in der Gemeinde zu Philadelphia offenbar nicht. Diese Gemeinde konnte sich nicht messen mit dem Glanz der damaligen griechischen Kulturwelt. Aber der gekreuzigte und auferstandene Herr war in ihrer Mitte. Er war ihre Kraft. Die Kraft des ewigen Lebens zur Verherrlichung Gottes. Die Kraft Gottes verbindet sich nicht mit unserer Kraft. Die Kraft Gottes verbindet sich immer nur mit einer kleinen Kraft, mit unserer Schwachheit. Sein Vermögen verbindet sich mit unserem Unvermögen. Das ist es, worauf es ankommt. Und darum hatte diese Gemeinde eine offene Tür. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Und sie hatte das Wort Gottes bewahrt, so haben wir gehört. Es war für sie die einzige Grundlage ihres Glaubens. Und auch ihres Lebens. Und im Mittelpunkt stand das Wort vom Kreuz. Im Mittelpunkt stand die Versöhnung mit Gott durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus, das er am Kreuz auf Golgatha für uns vergossen hat. Nichts kann ich vor Gott ja bringen, als nur dich, mein höchstes Gut. Jesus, es muss mir gelingen durch dein heiliges, teures Blut. Die höchste Gerechtigkeit ist mir erworben, da du bist am Stamme des Kreuzes gestorben. Die Kleider des Heils ich da habe erlangt, worinnen mein Glaube in Ewigkeit prangt. Das war ihr Zeugnis, das war ihr Bekenntnis. Sie hat festgehalten am Wort vom Kreuz und damit aufs Engste verbunden war auch die Liebe zueinander. Das eine kann man von dem anderen nicht trennen. Die Liebe, die geschwisterliche Liebe, Philadelphia bedeutet Bruderliebe, die geschwisterliche Liebe untereinander ist immer eine Frucht des Wortes vom Kreuz. Da, wo wir uns als Sünder vor Gott erkennen und keiner besser ist als der andere, wir alle auf derselben Stufe stehen und ausschließlich von der Gnade Jesu leben, da kann es nicht anders sein, dass wir es lernen, miteinander recht umzugehen und einander so anzunehmen, wie wir sind. Nehmet einander an, wie Christus uns angenommen hat. Dann versuchen wir nicht immer an dem anderen herumzumachen, sondern wir nehmen ihn zunächst einmal so an, wie er ist. In der Liebe, mit der uns der Herr vom Kreuz her beschenkt. Also, Bruderliebe war für sie eine heilige Verpflichtung unter der Gnade, nicht unter dem Gesetz, unter dem Druck des Gesetzes. Du musst jetzt aus eigenem Vermögen, aus eigener Kraft, sondern eine Verpflichtung unter der Gnade. So wie wir vorhin auch gehört haben, dass der Herr Jesus vom Halten seiner Gebote spricht. Das bedeutet nicht Gesetz, wobei wir auf uns selbst gestellt wären, sondern das bedeutet Halten der Gebote unter der Gnade, unter dem Zuspruch des Evangeliums, in der Kraft des Heiligen Geistes. Ein weiteres Lob erhält nun die Gemeinde mit den Worten: Und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast deine kleine Kraft, und hast mein Wort bewahrt, und jetzt kommt's, und hast meinen Namen nicht verleugnet. Philadelphia hält also fest an dem einen Namen, in dem alles Heil für uns beschlossen liegt. Schon zur Zeit der ersten Gemeinde wurde den Aposteln verboten, in diesem Namen zu sprechen. Und diesen Namen zu bezeugen, das lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 18, da heißt es, und sie riefen sie, nämlich der Hohe Rat, rief die Apostel und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Wurden also schwer unter Druck gesetzt. Und Kapitel 6, Apostelgeschichte Kapitel 6, die Verse 28 und 29. Entschuldigung. Es ist hier Kapitel 5, 28 und 29. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Genau das tat auch die Gemeinde, taten die Gläubigen in Philadelphia. Sie hielten fest am Namen Jesu. Sie bekannten ihn. Und das ist auch für uns sehr, sehr wichtig in einer Zeit, in der es Mode geworden ist, so ganz allgemein von Gott zu reden. Um anderen nicht weh zu tun, die einen anderen Gott haben als wir. Beispielsweise den Moslems gegenüber, eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. Da spricht man ganz allgemein nur noch von Gott. Aber es geht nicht ganz allgemein um Gott, sondern es geht um den Gott, der sich in dem Namen Jesus Christus geoffenbart hat, in dem gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn. Um diesen Gott geht es, um keinen anderen. Und darum ist es wichtig, dass auch wir, wenn wir Gelegenheit haben, mit Menschen über das Evangelium zu sprechen, nicht nur so allgemein von Gott reden, sondern dass wir den Namen Jesus bekennen. Dass wir sagen, wir glauben an Jesus Christus, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Also der Name Jesus ist von allergrößter Bedeutung. Lasst uns daran festhalten. In einer Zeit, in der man sagt, dass auch in anderen Religionen und Weltanschauungen das Heil zu finden sei. Und lasst uns mit Petrus bekennen, es ist in keinem anderen Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen gerettet werden. Ausschließlich im Namen Jesu ist Heil. Siehe, ich komme bald, so heißt es hier, halte fest, was du hast, halte fest an diesem Namen. Lass dich nicht beirren, dass niemand deine Krone nehme. Besonderen Widerstand erfuhr die Gemeinde in Philadelphia von Seiten der Judenschaft, die hier als Synagoge des Satans bezeichnet wird. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Das heißt also, man leugnete die Messianität unseres Herrn Jesus Christus. Die Juden hielten Jesus für einen falschen Messias und nicht für den Heiligen Gottes und den wahrhaftigen Gott. Doch genauso, wie die Nationen einmal kommen werden, um das Volk Israel anzuerkennen als besonderes, von Gott auserwähltes Volk, genauso werden aus den Reihen der Juden solche kommen, um die Gemeinde Jesu anzuerkennen, als das spezielle, von Gott auserwählte Gottesvolk. Ich lese einmal aus dem Alten Testament, Kapitel 60, zwei Verse, die Verse 14 und 15, und da sehen wir, es handelt sich um Prophezeiungen, die das Volk Israel betreffen. Und genau diese Weissagungen werden hier vom Heiligen Geist in der Offenbarung, in diesem Sendschreiben, auf die Gemeinde Jesu angewandt. Es werden gebückt zu dir kommen, die dich unterdrückt haben. Und alle, die dich gelästert haben, werden niederfallen zu deinen Füßen und dich nennen statt des Herrn Zion des Heiligen Israels. Das bezieht sich ja zunächst einmal auf das Volk Israel. Denn dafür, dass du die Verlassene und Ungeliebte gewesen bist, zu der niemand hinging, will ich dich zur Pracht ewiglich machen und zur Freude für und für. So werden einmal die Nationen kommen und Israel anerkennen, dem diese Verheißungen gelten, immer noch gelten. Aber wir sehen hier in diesem Sendschreiben an die Gemeinde zu Philadelphia, dass es dem Heiligen Geist gefallen hat, solche Worte anzuwenden und zu beziehen auf die Gemeinde Jesu. Ich lese noch einmal Vers 9. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen, Jesaja Kapitel 60, und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und so ist es auch gewesen im Laufe der Kirchengeschichte, dass auch immer wieder aus dem Bereich der Synagoge, aus dem Bereich der Judenschaft, Menschen zum Glauben an Christus gekommen sind und erkannt haben, dass Gemeinde Jesu das von Gott auserwählte Gottesvolk ist. So sagt es ja auch Petrus im ersten Petrusbrief. Immer wieder ist das geschehen, bis in unsere Tage hinein. Bis zu dem Zeitpunkt, da der Herr Jesus Christus sich diesem Volk, dem heiligen Überrest dieses Volkes, offenbaren wird und das Volk als Ganze, das, was davon übrig geblieben ist, das Volk als Ganze, als Ganzes, Christus anerkennen wird als Messias und eben auch Gemeinde Jesu, als das von Gott geliebte Gottesvolk. Das ist ein Wort hier, das wir auch ganz allgemein für uns persönlich beanspruchen dürfen. Wenn wir von Menschen angefeindet werden, das passiert ja auch immer wieder. Wir haben ja nicht nur Freunde in dieser Welt. Wir haben auch Menschen, die keine gute, wohlwollende Gesinnung gegenüber uns hegen. Und Gott kann diese Menschen dazu bringen, dass sie akzeptieren, dass wir zu dem von Gott geliebten Volk Gottes gehören. Gott kann sie dazu bringen. Er kann sie sogar zu unseren Freunden machen. Pastor Modersohn erzählt, wie er einmal von jemandem sehr, sehr übel verleumdet wurde. Und die Folge war, dass manche sich von ihm abwandten. Und nach Jahren öffnete der Herr diesen Leuten die Augen dafür, welch einen Hass dieser Mann in seinem Herzen trug. Er hatte im Blick auf Modersohn die Äußerung gemacht, wenn der in den Himmel kommt, dann will ich nicht hinein. Da wurde offenbar, von welch einem Geist dieser Mann getrieben wurde. Und das öffnete den anderen die Augen. Und die ganze Verleumdung brach in sich zusammen. Gott kann das tun. Diese Leute kamen mit Tränen zu Modersohn. Und alles wurde wieder gut. Nur man braucht eben Geduld, man braucht Vertrauen. Ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du sollst dieses Werk nicht tun, du sollst sie nicht dazu bringen. Ich selbst, sagt der Herr, will sie dazu bringen. Nimm das ganz persönlich in Anspruch. Falls du jemanden hast, der dir Unrecht tut, der dich verleumdet, der dich schlecht macht, der eine böse Gesinnung gegenüber deiner Person in seinem Herzen trägt. Übergib ihn dem Herrn, vertraue ihm. Es kommt der Zeitpunkt, da doch offenbar werden muss, wer hier auf der rechten Seite steht. Vertraue dem Herrn, ich will sie dazu bringen. Und bete für solche Leute. Und nun lesen wir, dass eine spezielle, wesentliche Wahrheit des Wortes Gottes von dieser Gemeinde bewahrt wurde, nämlich das Wort von der Geduld. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, was ist damit gemeint? Vom Harren auf mich, vom Harren auf meine Wiederkunft, das ist damit gemeint. Und das ist ein besonderes Merkmal dieser Gemeinde zu Philadelphia gewesen. Sie wartete auf das Kommen des Herrn, auf die Wiederkunft Jesu. Es hängt sicherlich nicht zuletzt mit der Entstehung der Staatskirche zusammen, dass die Gemeinde Jesu im Laufe der Zeit diese Sehnsucht nach dem Kommen des Herrn und dieses Erwarten, dieses brennende Erwarten der Wiederkunft Jesu verloren hat. Dass es erloschen ist. In Philadelphia war diese Erwartungshaltung, dieses Warten auf das Kommen des Herrn noch vorhanden. Und das ist ein besonderes Merkmal derer, die in der ersten Liebe zum Herrn Jesus Christus stehen. Sie erwarten den Herrn, den Bräutigam. Sie erwarten ihn, weil sie ihn lieben, weil sie ihn lieb haben. So wie Petrus sagt, obwohl ihr ihn nicht seht, habt ihr ihn doch lieb. Und er sehnt euch danach, ihm zu begegnen. Das ist immer Kennzeichen der ersten Liebe zum Herrn. Wo diese Liebe nicht vorhanden ist, da stimmt es nicht. Da haben wir Grund, uns zu demütigen und uns zu beugen, Buße zu tun und uns damit ganz neu beschenken zu lassen. Und weil diese Gemeinde dieses Wort von der Geduld bewahrt hat, von dem Warten auf den Herrn Jesus Christus. Darum gilt ihr die Verheißung, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Sie soll also vor der Verführung, vor der Stunde der Versuchung bewahrt bleiben. Seine letzte Zuspitzung wird diese Versuchung in der sogenannten großen Trübsal finden. Der Herr wird seine Gemeinde vor der antichristlichen Verführung bewahren, sei es dadurch, dass er seine Gemeinde vorher wegnimmt oder aber indem er sie durchträgt und sie so vor dem Abfall bewahrt. Die einen lehren, dass die Gemeinde gar nicht erst in die große Trübsal hineinkommt, dass sie vorher entrückt wird. Die anderen, dass sie zumindest ein Stück weit in die antichristliche Trübsalzeit hineinkommt und darin bewahrt bleibt. Also diese unterschiedlichen Lehrmeinungen gibt es eben in der Gemeinde Jesu. Ich denke, dass einige unter uns darüber informiert sind. Und beide Seiten berufen sich auf die Bedeutung des griechischen Ausdruckes für bewahren vor. Will ich dich bewahren vor? Die einen sagen, das bedeutet, dass der Herr seine Gemeinde vor der großen Trübsal hinwegnimmt. Die anderen sagen, nein. Dieses Wort bedeutet, wie auch in Johannes Kapitel 17, dass der Herr sie in der Zeit der großen Trübsal bewahren wird, vor dem Abfall, vor der Verführung. Beiden Seiten möchte ich eine spezielle Ermahnung mit auf den Weg geben. Sowohl der einen Seite, als auch der anderen Seite. Denen, die die sogenannte Vorentrückungslehre vertreten, möchte ich ans Herz legen, doch nicht leichtfertig in der Beurteilung bestimmter geistlicher Strömungen unserer Zeit zu sein und vorschnell zu argumentieren, das kann nicht der Antichrist sein und das kann nicht das Mahlzeichen sein und das kann nicht das sprechende Bild sein, denn wenn es das wäre, wären wir ja schon beim Herrn, wären wir ja schon entrückt. Das heißt also, wir erleben diese Zeit gar nicht mit, also kann es das gar nicht sein. Hier gilt es, Vorsicht walten zu lassen, sich eventuell auch korrigieren zu lassen im Blick auf seine Lehrmeinung. Was diese Fragen angeht, sollen wir eine gewisse Offenheit zeigen. Wenn es um zentrale Wahrheiten der Heiligen Schrift geht, sollten wir feststehen und nicht wanken. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Dass wir in Christus alles haben, in uns selbst nichts. Das ist klare, deutliche Botschaft vom Evangelium her, Zentrum des Evangeliums. Aber wenn es um diese Fragen geht, wann entrückt der Herr seine Gemeinde? Vor der großen Trübsal oder kurz nachdem sie hineingekommen ist oder am Ende der großen Trübsal, diese drei Möglichkeiten gibt es, diese Lehrmeinungen werden vertreten, dann sollten wir auch noch eine gewisse Offenheit haben und sagen, es könnte sein, ich bin zwar dieser Meinung, aber es könnte sein, dass ich mich an dieser Stelle irre. Also müssen wir eine gewisse Vorsicht walten lassen. Und den anderen, die die Meinung vertreten, dass die Gemeinde Jesu zumindest ein Stück weit in die Zeit der großen Trübsal hinein muss, denen möchte ich sagen, wir warten nicht auf den Antichristen, sondern wir warten auf den wiederkommenden Herrn. Unser Blick ist bei aller Wachsamkeit nicht auf die endzeitlichen Entwicklungen fixiert, sondern auf den Herrn ausgerichtet, auf den wir uns freuen wollen, den wir erwarten und den wir jeden Tag begrüßen wollen. Jeden Tag. Die innere Einstellung sollte sein, Herr, komm du bald, am liebsten heute noch. Die Frage ist, hast du diese innere Einstellung? Ist dir das ein Herzensanliegen, dass der Herr, wenn es nun seinem Heilsratschluss entspricht, dass der Herr heute noch wiederkommt? Am liebsten, Herr Jesus, heute noch. Komm du bald. Das sollte unsere innere Einstellung sein. Und in jedem Fall setzen wir unsere Hoffnung allein auf das Kommen unseres Herrn. Unsere Hoffnung besteht nicht in einem Weltpräsidenten, der die Welt in eine neue Ära des Friedens führen will und einer neuen Weltordnung, sondern in der Offenbarung Jesu Christi am Ende der Zeit. Genauso sagt es der Apostel Petrus, 1. Petrus, Kapitel 1, seid nüchtern und setzet eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Damit ist deine Wiederkunft gemeint. Darin besteht unsere Hoffnung. Und nicht, dass irgendein großer, starker Mann, wer es auch immer sein mag, und wo er auch immer herkommen mag, in dieser Welt etwas ganz Neues zu Wege bringt, etwas ganz Neues entwickelt und zustande bringt. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast. Diese lebendige Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu, zur Vollendung seiner Gemeinde, dass niemand deine Krone nehme. Nun, diejenigen, die die Sendschreiben auf bestimmte Epochen der Kirchengeschichte beziehen, sehen in der Gemeinde zu Philadelphia die Brüderbewegung. Sie sagen, Philadelphia ist die Brüderbewegung. Thyatira ist der römische Katholizismus, Sardes ist die protestantische Kirche, Philadelphia ist die Brüderbewegung. Was sagen wir dazu? Nun, es spiegeln sich gerade hier in diesem Sendschreiben bestimmte Elemente in der Brüderbewegung ganz besonders wider. Das kann man sicherlich sagen. Ein besonderes Kennzeichen der Brüderbewegung ist die Besinnung auf das, was die Schrift lehrt, nicht nur über das Heil. Wir denken an die Reformation, das haben wir es ja auch, dass man sich wieder ganz neu besann auf das, was die Schrift lehrt und nicht in erster Linie Bezug nahm auf das, was die Kirchenväter lehrten, also die sogenannte Scholastik, sondern man kam zurück zum Bibelwort. Das ist ein besonderes Merkmal der Brüderbewegung, aber nicht nur im Blick auf das Heil, sondern auch im Blick auf die Lehre von der Gemeinde. Dass man sich ganz neu fragte, was sagt denn die Bibel über das Thema Gemeinde? Nicht, was lehrt die Tradition darüber, sondern was sagt die Schrift dazu? Und immer wieder kam die Brüderbewegung zurück auf das, was die Bibel lehrt. Das ist ein ganz besonderes Merkmal dieser Bewegung. Das ist durchaus Philadelphia. Entscheidend ist also, was die Schrift lehrt. Und auch die Freude auf das Kommen des Herrn spielt hier in dieser Bewegung eine ganz, ganz große Rolle. Und das Festhalten an dem einen Namen, Jesus, zu dem hin wir uns versammeln. An dem einen Namen, wir versammeln uns ja nicht hin zu dem Namen Luther oder zu dem Namen Calvin oder wie sie alle geheißen haben, wir lernen von ihnen, wenn sie auf dem stehen, was die Schrift sagt, dann wollen wir sie hochschätzen an der Stelle. Wir haben eine hohe Meinung von ihnen, aber wir versammeln uns nicht hin zu Calvin oder Luther oder irgendeinem Menschen in unserer Zeit, sondern wir versammeln uns hin zum Namen, zu dem einen Namen Jesus. Und das wurde immer, gerade auch in der Brüderbewegung, ganz besonders betont. Aber es wäre dennoch verfehlt, die Brüderbewegung ganz pauschal mit Philadelphia gleichzusetzen. Das wäre sicherlich verfehlt. Manche, wenn nicht sogar viele in dieser Bewegung, sind nach Laodicea abgerutscht. Wenn sie zum Beispiel behaupten, nur bei uns ist der Tisch des Herrn, typisch Laodicea, oder im Blick auf diesen Erkenntnisdünkel, den man immer wieder leider auch in dieser Bewegung beobachten muss. Von anderen können wir nichts mehr lernen. Wir sind so reich an Erkenntnis. Was andere uns zu sagen haben, in der Bewegung oder in jener Bewegung, das interessiert uns gar nicht. Wir haben die Fülle der Erkenntnis. Dieser Erkenntnisdünkel hat Eingang gefunden in der Brüderbewegung. Und in dem Augenblick, wo man diesem Dünkel Raum gibt, diesem stolzen Wesen, diesem ungebrochenen stolzen Wesen, sind wir mittendrin in Laodicea. Und so können wir mit Recht sagen und wollen es mit Beugung und mit einem demütigen Herzen sagen, dass es manche gibt in dieser Bewegung, die mittendrin stecken in Laodicea, obwohl sie sich der Form nach, der Bewegung nach, zu Philadelphia rechnen. Leider muss man es sagen. Und andererseits gibt es in anderen Bewegungen, in anderen Kirchen Menschen, die im Geiste Philadelphias ihren Weg gehen. Und wo das geschieht, wo auch immer ein Mensch seinen Platz hat, wo das geschieht, wo er im Geiste, in dieser Gesinnung Philadelphias seinen Weg geht, da gelten ihm auch diese wunderbaren Verheißungen, von denen wir in Vers 12 lesen. Und damit kommen wir zum Abschluss. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Alle Bilder, die der Heilige Geist hier gebraucht, in diesem Vers, die Säule, das nicht mehr hinausgehen, und die Namen, zeugen von eindrucksvoller Kraft, von Beständigkeit, von Dauerhaftigkeit, von Anerkennung, von Macht und Herrlichkeit. Also, sie bilden den krassen Gegensatz in ihrem Glanz, den krassen Gegensatz zu dem jetzigen Erscheinungsbild der Gemeinde in Schwachheit und Niedrigkeit. Du hast eine kleine Kraft. Das ist genau das Gegenteil, was ihnen hier verheißen wird. Es ist noch nicht erschienen, so sagt Johannes, was ihr sein werdet. Jetzt macht ihr nach außen hin nicht den Eindruck großer Herrlichkeit. Kraft und Macht, sondern das kommt noch. Das kommt, wenn der Herr Jesus Christus euch vollenden wird. Und das ist ihnen hier verheißen in diesem Vers. Und es war sicherlich besonders tröstlich für die Gläubigen in einer Gegend, die ständig von Erdbeben heimgesucht wurde, wie wir ja am letzten Sonntag auch schon gehört haben, das Wort zu hören, und er soll nicht mehr hinausgehen. Er soll nicht mehr hinausgehen. Wie oft hatten die Einwohner, darunter auch die Gläubigen, die Stadt wegen der Erdbeben verlassen müssen. Manche wagten es gar nicht mehr zurückzukehren in die Stadt, sondern hatten ihre Hütten aufgebaut außerhalb der Stadt. Und das mag für Gemeinde Jesu auch immer wieder ein Bild gewesen sein, dafür, dass wir hier in dieser Zeit keine bleibende Stadt haben, ihr Lieben. Wir sind unterwegs, wie schon ein Abraham unterwegs war. Er suchte die zukünftige Stadt, das neue Jerusalem. Dahin sind wir unterwegs. Und da dürfen wir bleiben. Das ist das Wunderbare. Sie werden nicht mehr und ihr werdet nicht mehr hinausgehen. Sie wurden abgegrenzt und ausgegrenzt von der Synagoge. Sie wurden ausgegrenzt von den Nichtjuden. Aber in dieser neuen Welt, dem zukünftigen Jerusalem, der zukünftigen Herrlichkeit, da haben sie eine bleibende Stätte. Wir denken an das schöne Wort aus Psalm 23, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und immer da heißt immer da. Nicht nur zeitweise, sondern für immer und für ewig. Sitzt jemand unter uns, der ist in diesen Tagen noch umgezogen? Das wird es in der zukünftigen Herrlichkeit nicht mehr geben. Da haben wir eine ständige Bleibe. Dort werden wir für immer ein herrliches Zuhause haben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.